Gefunden im Berliner Tageblatt am 3.4.1916.
Wien schlägt Berlin im Fußballkampf 2:1. Das 25. Zusammentreffen der beiden Städtemannschaften, das vom schönsten Wetter begleitet, gestern in Berlin vor etwa 5000 Zuschauern vor sich ging, brachte der Wiener Elf mit 2:1 einen nicht ganz verdienten Erfolg, da die Berliner Mannschaft meist mehr vom Spiel hatte. Die Niederlage ist der zeitweise sehr unsicheren Verteidigung und dem Spiel der Mitte des Berliner Angriffs zuzuschreiben. Außerdem hatte Berlin zunächst nur 9 Mann zur Stelle, doch trat Diemer bald als Zehnter ein. Diese Unvollständigkeit der Berliner Elf nützte Wien nach Kräften aus und schon in der 3. Minute gab ein Fehler der Läuferreihe dem halblinken Wiens Neubauer Gelegenheit zum ersten Tor. Nachdem dann Köppner den nicht erschienenen Herz als Mittelstürmer ersetzt hatte, wurde das Spiel verteilter. Das Ende der ersten Spielzeit sah Berlin mehr im Angriff, doch die guten Flanken der Außenleuten wurden von der Mitte nicht verwertet. Nachdem Hartmann gleich nach der Pause ein sicheres Tor vor dem freistehenden Wiener Tor ausgelassen hatte, brachte ein Fehler von Diener den Wienern wieder durch Neubauer den zweiten Erfolg. Aus dem Gedränge heraus konnte dann Köppner in der 19. Minute endlich das erste Tor für Berlin schießen. Alle weiteren Angriffe wehrte der Wiener Torwächter ab. Auch eine Umstellung im Berliner Angriff änderte nichts an dem Ergebnis, sodass der von dem Schiedsrichter von Baquet geleitete Kampf mit dem Siege von 2:1 für Wien endete.
Herzlich willkommen zur 39. Folge von Vorhundert. Heute ist der 9.4.2016 und heute von vor 100 Jahren ist der 9.4.1916. Das Quartett Klodwig, Harald, Steffen und Louis berichten aktuell aus einem Land vor unserer Zeit. Macht mal eure Ohrwatscheln auf.
Und damit herzlich willkommen zur Folge 39 von vor 100. Heute am 9.4.2016. Ich sitze hier im Plenterwald und überraschenderweise sitzt Louis sogar neben mir. Hallo Louis.
Ja, hallo Steffen.
Du bist diesmal nicht in Düsseldorf, sondern bist eingeflogen von Düsseldorf mit dem Flugzeug nach Berlin.
Ja.
Extra nur mit mir hier im Plenterwald einen Podcast aufzunehmen.
Ja, muss auch mal wieder sein. Der Hintergrund ist auch der, ich wurde von meiner Firma nach Berlin versetzt. Ich bin ja Berliner und bin für meinen Job nach Düsseldorf gezogen und ich habe meine Firma überredet, mich nach Berlin zu versetzen. Nochmal, da habe ich sehr drüber gefreut, weil jetzt kann ich wieder meine Heimatstadt ziehen. Und seit 1.4. bin ich Berliner für meine Firma, sprich, ich kriege dann die Anreise und Abreise gezahlt.
Sehr gut.
Weil sonst kann ich ja nur nach Düsseldorf fahren, logischerweise.
Und du hast jetzt auch eine Wohnung gefunden, die tatsächlich nur so 5 Minuten von mir entfernt ist.
Ja, durch puren Zufall habe ich eine Wohnung bei dem in der Ecke gefunden. Das ist natürlich super. Eine richtig gute Wohnung. Das ist wirklich doch das i-Tüpfelchen da oben drauf. Das heißt, wir können uns ständig sehen. Und ab sofort. Wir wohnen dann ab dem 1.6. in der gleichen Stadt, weil ich ziehe jetzt noch nicht um, denn ich bin jetzt noch mal leider 4 Wochen in Australien. Das ist furchtbar.
Ja, Louis, du hast echt ein so schweres Leben, dass du 4 Wochen in Australien bist.
Mit dem Wohnwagen durch Australien fahren. Ich hasse mein Leben.
Mann. Du bist echt zu bemitleiden.
Und deswegen haben wir uns heute getroffen, weil ich halt 4 Wochen in Australien bin. Haben wir gesagt, heute geben wir Vollgas und nehmen richtig viel auf.
Ja, wir wollten uns treffen heute um elf und wollten den ganzen Tag aufnehmen und podcasten.
Seit Wochen belagere ich dich und sagte, Steffen, nimm mir Sonntag nichts vor, wir geben Vollgas und nehmen Sonntag komplett alles auf.
Ja, dann haben wir uns getroffen, du kamst ein bisschen zu spät, weil du dir noch eine andere Wohnung angesucht hast und dann sind wir durch den Plenterwald gelaufen und jetzt ist es ungefähr nach 19 Uhr und wir fangen jetzt an aufzunehmen.
Ja. Das ist echt der Wahnsinn. Aber Hintergrund ist der, wir haben uns das letzten Quartal nicht gesehen. Wir hatten das letztes Mal gesehen an Weihnachten. Und dann waren wir beide sehr, sehr beschäftigt.
Und wir haben uns an Weihnachten gesehen?
Nicht an Weihnachten, aber kurz nach Weihnachten. Bevor ich nach Istanbul geflogen bin.
Wir haben ja die Antikriegsmuseumsfolge aufgenommen.
Mit der Ulrike. Da hatten wir uns gesehen. Und wenn man sich dann so lange nicht sieht, sind wir jetzt wirklich wesentlich in 5 Stunden durch den Park gelaufen und haben halt alte Geschichten wieder aufgewärmt. Wie so alte Männer das halt so machen.
Ja, wir müssen uns auch langsam beeilen, weil das Licht wird immer dunkler. Und ich glaube, also ich habe keine Brotkrumen ausgelegt, Louis. Ich hoffe, wir finden den Weg dann wieder.
Ja, wenn nicht, Google weiß den Weg auch. Google wird uns später in der Folge auch noch weiterhelfen. Dazu gleich. Und wir sitzen hier wirklich im Plenterwald. Ich hoffe, man hört die Vögel zwitschern.
Ja.
Und es ist einfach wirklich wunderschön und nutzen ein sehr bewährtes analoges Medium, nämlich Papier. Hat keine Batterie, ist deswegen schon anderer Kulturtechniken weit überlegen.
Deswegen können wir Einspieler heute auch nur mit dem Handy so ganz primitiv machen, aber vielleicht, also ich hoffe ja, dass man das an der Aufnahmequalität hört, Luis.
Ich hoffe auch. Aber bevor wir dazu kommen.
Strukturierung.
Ja. Wir machen zuerst das Intro. Und also wir machen zuerst das Intro, dann kommen die Hausmeister-Themen. Dann reden wir als Steffen und Luis über die Themen von vor 100 Jahren. Dann kommt die Werbung, weil wir müssen ja Geld verdienen.
Ja, wir wollen ja ein Qualitätspodcast sein.
Dann kommen Harald und Ludwig und reden tagesaktuell aus der Zeit von vor 100 Jahren über die Themen von vor 100 Jahren. Und zum Schluss kommt nochmal der Filmteil von Marius und mir. Hausmeister-Themen. Wie nehmen wir jetzt eigentlich auf? Wir haben Technik gekauft.
Also ich hoffe ja, dass man es hört, weil wenn man es nicht hört, Luis, dann war das ein großer Fail.
Das ist ja schade, ja. Weil seit 2 Jahren, seitdem wir diesen Podcast machen, oder fast 2 Jahren, seitdem wir podcasten, haben wir mit einem Go-Mic, wie 30 Euro haben wir investiert, jeder, und damit podcasten wir.
Genau, über USB, ganz normal.
Ganz normal, ja. Ich habe da immer meinen Laptop mitgenommen für draußen Aufnahmen. Das ging und klingt sehr gut, das hat seinen Dienst getan. Wir haben jetzt aber mehrere Upgrades quasi gefarmt.
Wir haben uns jetzt beide jeweils ein Zoom H5 Aufnahmegerät gekauft.
So ein Handy-Recorder, sieht aus wie so ein Star Trek-Recorder. Ja. Sehr cooles Teil mit ganz vielen Knöpfen und bunten Gizmos, die rumleuchten und so Drehregelchen. Und mit einer Kachelmann-Gedächtnissocke als Popschutz von Steffen.
Ja, das sieht aus wie so ein Toupet.
Ja.
Ich und bin schon dabei, so manchmal so darüber zu kämmen und so einen kleinen Seitenscheitel zu machen.
Weil der Steffen, der hat ein Mikrofon und eine Socke für sein H5. Aber kein H5. Aber ja, ich habe ein H5.
Mein H5 kommt erst noch. Du hast deinen aber mitgebracht. Ja, aber du hast keine Socke.
Genau. Wir haben halt 2 Mikrofone. Was hast du für eins?
Ich habe mir ein Shure PGA 31 gekauft. Und das Schöne an diesem Headset ist, man kann es nicht einfach so in das Zoom reinstecken. Man braucht noch einen Adapter.
Oder im Fachkreisen Schnüffelstück.
Schnüffelstück, genau. Und dieses Schnüffelstück, das kostet genauso viel wie das Mikrofon.
Wie viel kostet denn dein Mikrofon?
75 Euro.
Wie viel kostet das kleine Stück Metall, was zwischen Shure, H5 und dem Mikrofon ist?
Das Schnüffelstück kostet auch 75 Euro.
Das ist super. Und bei mir ist das nicht ganz so schlimm, aber ähnlich. Also ich habe für mein Mikrofon irgendwie 90 Euro bezahlt.
Ja.
Und ich brauchte auch ein Schnüffelstück von 45 Euro. Und das Allerkrasseste ist, wir sind jetzt beide, also du studierst ja Informatik, ne? Und ich, also wir sind beide etwas technikaffin, wir sind jetzt keine absoluten Experten, aber wir sind jetzt nicht komplett doof. Und wir haben es nicht rausgekriegt, was wir da kaufen mussten. Die wussten, du Scheiße, wir brauchen ein Schnüffelstück, weil so geht's halt nicht ran. Und wir haben deswegen bei Thomann angerufen und möchten hier nochmal an der Stelle für Thomann eine Lanze brechen, weil wie lange hast du gebraucht, um das rauszukriegen?
Ich habe von dem Zeitpunkt, an dem ich die Anruftaste gedrückt habe, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich wieder die Auflegentaste gedrückt habe, insgesamt 2 Minuten bei Thomann.
Thomann ist ein Online-Versandhandel für spezialisierte Audiotechnik.
Ja. Und das ist, also der Support bei Thomann ist 1A. So also, stelle ich mir Support im Jahr 2016 vor.
Genau, man ruft da an und die merken, alles klar, das ist schon eine spezielle Frage und stellen einen sofort zur Fachabteilung durch. Ja. Weil ganz klar, die annehmen, die können nicht alles wissen. Das ist ja völlig logisch. Und die sagen sofort, ja, sie brauchen das, schicken einen Link und sagen halt auch, gut, dass sie nachfragen, sie müssen da aufpassen, weil wenn sie das Falsche kaufen, geht das Mikrofon kaputt, wegen irgendwelchen Spannungs-Voodoo-Geschichten, die ich nicht verstehe. Aber der Punkt ist halt der, man braucht ein Schnüffelstück, das ist sauteuer und man muss es auch richtig machen.
Genau. Und Luis, was hast du dir denn eigentlich jetzt für ein Headset geholt?
Ich habe mir ein AKG geholt. Ich weiß nicht, was mit irgendwelchen Nummern noch dran.
Ein T-Bone hast du
ein
dir
T-Bone.
Geholt.
Ein T-Bone.
T-Bone AirMic.
Genau, das ist so ein 18 Gramm super leichtes, hautfarbenes kleines Ding, was man sich ins Ohr steckt. Ja. Sehr angenehm.
Also ich glaube, wenn wir jetzt hier so durch den Wald laufen würden, dann würde zuerst das Zoom H5 aufsehen erregen, weil das sieht doch so aus wie bei Ghostbusters, weißt du, ja, wo die dann nach irgendwelchen Ektoplasma-Spuren suchen.
Das würden wir nach irgendwelchen Strahlung suchen, wegen der Kachelmann-Gedächtnissocke.
Danach würde mein Headset auffallen, aber deins würde erst, glaube ich, beim zweiten Hinsehen auffallen.
Das sieht man nicht.
Weil es ist ja hautfarben, sehr, sehr klein und ein Hauch von nichts.
Ein Hauch von nichts.
Und ich habe ein kleines Schwarzes.
Du hast ein kleines Schwarzes. Ja, genau.
Gut. Dann noch,
genug Technikgeschichte, ne?
Wir haben noch eine Hörerpost bekommen,
ja,
per elektronischer Post. Und zwar hat uns der Sven geschrieben.
Erstmal vielen Dank für dein Feedback. Wir freuen uns einfach über jede E-Mail.
Ja, und er hat uns darauf hingewiesen, dass es ja einen Ego-Shooter gibt, der den Ersten Weltkrieg behandelt. Nämlich, der hat den Namen, Luis, kann ich ihn richtig aussprechen?
Können wir nicht. Also er hat erst den Ego-Shooter angekündigt, dass wir uns eben angucken sollen. Und er hat sich beschwert, dass wir Verdun falsch aussprechen.
Ja, das muss anscheinend irgendwie Verdun.
Also wir wissen es nicht,
ja,
aber wir haben jetzt den Google Translator, ne?
Genau.
Auf Französisch gestellt. Und das ist jetzt unsere Benchmark.
Also wenn Google nicht weiß, wie man das ausspricht. Also jedenfalls heißt das Spiel hat folgenden Namen.
Werder. Ja, wir hoffen, dass ihr das hören konntet. Wir haben das jetzt ans Atmo-Mikrofon vom H5.
Genau.
Wenn nicht, schneiden wir das ein.
Oh, man hört auch den Specht hier.
Ja, das ist ein Specht. Hier ist ein...
Kloppen.
Einfach sehr viele, also die Vögel zwitschern, das ist echt schön ja. Hier gerade. Das sitzen wir auch draußen.
Ein Hauch von Romantik, Luis.
Ja, also das ist der völlige Wahnsinn. Ja. Das ist wunderschön.
Zurück zu... Und zwar heißt das Spiel so und du hattest zufällig mit Marius drüber geredet, über dieses Spiel, und der Marius kannte das Spiel sogar.
Ja, der hatte das in seiner Steam-Bibliothek. Wir haben uns das angeguckt. Sieht sehr interessant aus. Ich habe keine Zeit, das zu spielen gerade. Ich habe so viel um die Ohren.
Ich jedenfalls nicht.
Ego-Shooter habe ich früher sehr, sehr viel gespielt. Aber wir möchten jedenfalls erwähnen, dass es das gibt. Ich finde es halt spannend, weil es gibt nicht viele Ego-Shooter, oder ehrlich gesagt, ich kenne gar keinen, der im Setting des Ersten Weltkriegs spielt. Es gibt es bestimmt, aber ich kenne jetzt nur Verdun. Was die Sache spannend macht, ist, dass man im Ersten Weltkrieg, die Standardwaffe ist halt eine Halbautomatik, so ein Karabiner. Sprich, man muss schießen und dann muss man so den Hebel umlegen, mühselig, bevor man wieder schießen kann. Und ich kenne das, früher habe ich viel so im Zweiten Weltkrieg Call of Duty gespielt und ich fand immer am tollsten, wenn man nur Halbautomatik hatte für jeden, weil da hast du einen Schuss und der muss sitzen, weil er muss das mal ewig nachladen. Und dann, das macht die Sache viel taktischer und spannender, weil du wirklich viel schleichst und auch nicht immer sofort drauf losballerst, sondern dir gut überlegst, ob ich nicht meine Position jetzt besser verraten sollte oder nicht, oder ob ich lieber noch mal ein bisschen warte und eine bessere Möglichkeit. Das war schon, da hat man diesen Jagdgedanken so oder besser drin. Ist sehr, sehr, kann sehr spannend sein. Danke nochmal für den Tipp, Sven. Aber wir haben halt nicht die Zeit, das auszuprobieren.
Genau. Ja, werden wir mal schauen. Wir werden hin und wieder noch diesen Ort nennen müssen, den wir nicht sagen können. Aber dafür wird uns Google ja helfen.
Ja. Dann würde ich sagen, haben wir die Hausmeistersektion durch und wir kommen über die Themen von vor 100 Jahren.
Genau. Und da fangen wir doch gleich an mit dem, wo wir gerade gestoppt haben, angehalten sind, nämlich mit
Verda. Ja, und zwar die Festungswerke Odromong und Thiomong. Ja, ich schäme mich selber, wenn ich das vorlese, aber ich kann es einfach nicht aussprechen.
Und da habe ich doch eine Zecke.
Ist das eine Zecke jetzt ohne Scheiß? Sieht aber nicht so aus. Sah irgendwie anders aus. Steffen hat irgendwelche Tiere auf seiner Hose. Das beliebt halt. Ja, das ist irgendwie, wenn man in der Natur ist, kriegt man auch mal Besuch.
So.
Ja. Steffen hat den Angriff überlebt.
Hoffe ich. Es ist weggesprungen.
Ja, ist weggesprungen. Diesen furchtbaren Anschlag auf seiner Gesundheit. Er hat ihn überlebt. Alles gut, alles gut, alles gut.
Podcaster in der freien Wildnis.
Jedenfalls, okay. Sag nochmal, wo sind wir gerade, Steffen? Ja, da haben die Deutschen zwei Festungswerke eingenommen. Ich spreche dir nicht nochmal aus.
Probier es erst gar nicht, Luis.
Ja,
probier
vergiss es
nicht, dich auszusprechen.
Und ein Dorf, das heißt Malankur. Das traue ich mich auszusprechen. Der Punkt ist der, die Deutschen sind noch im Angriff. Das sind aber nur sehr kleine Raumgewinne, weil wir hatten in der letzten Folge das schon analysiert. Das ganze Schlachtfeld hat eine Breite von 20 Kilometern, wo halt die Frontlinie so quer durchgeht. Und das sind nur graduelle Gewinne, weil die Gegenmaßnahmen vom Pétain, den Gandalf Frankreich, der ans Schlachtfeld als Retter berufen wurde, als Oberbefehlshaber der französischen Truppen vor Verdun, nicht insgesamt, der hat viele Maßnahmen beschlossen, unter anderem Logistiksystemen, dieses Rollprinzip, dass die französischen Verbände sehr schnell ausgetauscht werden, ja. Und die greifen langsam und deswegen ist der Vormarsch der Deutschen verlangsamt.
Genau. Und dieses Malancourt befindet sich westlich vom Ufer der Maas, ne?
Ja, apropos Maas. Du kennst ja die deutsche Nationalhymne.
Nicht auswendig, muss ich gestehen, aber ja.
Was halt da ganz lustig ist, es gab ja neulich diese April-Scherz-Folge vom WDR Zeitgeschichte-Podcast.
Ja.
Die war super.
Da bin ich letztes Jahr drauf reingefallen übrigens.
Ich auch,
total. Da ging es um Bismarck und den Waschlappen.
Waschlappen, ja. Aber das war absolut super, weil die haben halt gesagt, dass das hieß ja Händel, wir hatten die deutsche Nationalhymne komponiert. Egal, wir wissen es gerade nicht. Wir müssen nicht alles wissen.
Es ist, die deutsche Nationalhymne nicht zu kennen und auch nicht zu wissen, wer das gemacht hat, finde ich absolut akzeptabel, Luis.
Ja, man merkt, wir haben kein Google. Normalerweise kann man sowas wie googeln und sich zurechtschummeln, aber jetzt haben wir nur Papier.
Ist das peinlich? Nein, es ist nicht peinlich.
Jetzt kommen die Witzeslücken raus. Der Witz ist halt der, die haben in dieser April-Scherz-Folge behauptet, dass die deutsche Nationalhymne geklaut wurde, und zwar, dass es eigentlich ein türkisches Lied wäre. Und da haben wir dann glatt behauptet, dass die deutsche Nationalhymne einen Migrationshintergrund hat. Mhm. Und da haben wir dann auch so getan in der Folge, als würde sich die AfD darüber aufregen und fordern, dass man die austauschen musste. Sehr lustig zum Schreien, wir werden es verlinken.
Ja, auch das, ich glaube, dass die Türkei jetzt ich glaube, Forderungen stellt, auch im mehreren Millionenbereich, also dass sie mehrere Millionen Euro fordern, dass da irgendwas unterschlagen wurde deswegen.
Und genau, weil die Deutschen das geklaut haben.
Ja, irgendwie sowas.
Die Geschichte war die Türken haben ja mal Wien belagert und bei dem Rückschlag der Türken in der Belagerung vor Wien hätte man das wohl im Zelt gefunden. Das Liedtext und der Komponist, der österreichische Komponist, hätte das dann geklaut. So. Sehr, sehr lustig. Warum erzählen wir das? Weil es gibt ja mehrere Folgen der deutschen Nationalhymne und es wird ja immer nur eine gespielt. Und in der nicht gespielt wird, heißt es doch immer, von der Edge bis an der deutsche Frauen, deutscher Wein, Deutschland über alles, so nach dem Motto. Und eine Stelle habe ich mir gemerkt, von der Edge bis an der Memel, von der Maas bis an den Welt. Quasi die Maas wird in der deutschen Nationalhymne, die wir immer noch singen, als Grenze des deutschen Kulturraums genannt. Und jetzt ist die Schlacht von Verdun an der Maas. Das finde ich irgendwie lustig. Und interessant. So ein Verhundert-Moment für mich.
Ein Verhundert-Moment. Ich wusste das überhaupt nicht mehr, weil ich ja auch den Text nicht...
wir werden kenne. Die Folge verlinken, da kann man die ganze Hintergrundgeschichte doch mal erfahren.
Ja. Gut, dann im Westen, ich würde sagen, wir haben den Westen jetzt abgehandelt.
Ja.
Dann gibt es im Osten was Neues, Luis.
Ja, und zwar die russische Großoffensive konnte gestoppt werden. Die Russen haben eine Offensive zur Entlastung ihrer Verbündeten im Westen gestartet, damit die Deutschen gezwungen sind, quasi Verbände in den Osten zu verlegen. Ja. jetzt kommen hier gerade wie Leute vorbeigelaufen.
Das ist, müssen auch denken, wir sind die Vollkloppis.
Ja, sitzen hier mit der Kachelmann Gedächtnissocke und sind Headsets und Papier und überhaupt und. Aber es läuft.
Ja, Schnuffi. Guten Tag, Hund.
Das ist ein Schnuffi. Ja. So, und dann haben wir noch ein spannendes Thema, und zwar der aktuelle Reichskanzler Theobald von Bethmann-Hollweg.
Das ist der aktuelle Reichskanzler also vom Deutschen Reichstag, ne?
Ja. Ja, wir sind jetzt hier wieder bei dir in der Wohnung, weil, was ist passiert, Steffen?
Wir sind wegen der Atmosphäre hierher gegangen. Nein, wir haben mitbekommen, dass auf einmal der Akku leer war.
Ja, der Akku ist uns verreckt im Zoom H5. Wir haben neue Hardware, wir wussten nicht, wie lange die Batterie hielt. Und das Ergebnis ist viel kürzer als gedacht.
Ja.
Also, das ist voll verreckt. Das bedeutet, wir müssen vor jeder Aufnahme frische Batterien da reinpacken. Ja, wir sind bald bei dir. Jetzt geht's weiter. Es gibt keinen Vogelgezwitscher mehr. Aber wir fangen mit dem nächsten Thema an. Und zwar der deutsche Reichskanzler Theobald von Bethmann-Hollweg. Das ist der gewählte Chef der zivilen Regierung in Deutschland von den gewählten Vertretern im Reichstag. Der hatte auch einen entscheidenden Anteil in der Entstehungsgeschichte zum Ersten Weltkrieg in der Juli-Krise. Mhm. War das die Juni- oder Juli-Krise?
Juli-Krise, denn am 28. Juni war ja das Attentat von Sarajevo.
Die Juli-Krise, da hat er eine entscheidende Rolle gespielt mit dem Blankoscheck für Österreich-Ungarn. Also nicht nur er, aber er war daran beteiligt.
Ja.
Und er hielt eine Rede am Deutschen Reichstag und ich zitiere jetzt etwas aus seiner Rede, was wir beide sehr kontrovers finden. Er sagt nämlich, Deutschland müsse eine so starke Stellung in der Welt erhalten, dass niemand in die Versuchung käme, es anzugreifen. Steffen, was hältst du denn davon?
Ich habe darunter eine Notiz geschrieben in unserem Konzept, der hat wohl Größenwahn.
Ja.
Weil ich finde, das klingt total größenwahnsinnig, Deutschland so weit aufzurüsten oder der Meinung zu sein, Deutschland so weit aufzurüsten zu müssen, dass niemand mehr auf die Idee kommt, es anzugreifen. Er sagt ja, Deutschland müsse eine so starke Stellung in der Welt erhalten, dass niemand in die Versuchung käme, es anzugreifen. Und das, finde ich, ist ein völlig falscher Weg. Also mir ist zwar klar, dass er damit ja anscheinend verhindern möchte, dass nochmal ein Krieg kommt, aber für mich klingt das so wie später Zweiter Weltkrieg Hitler-Goebbels. So,
ja.
Das sind so genauso diese gleichen Ansätze meiner Meinung nach. Ich halte diesen Typen für größenwahnsinnig.
Ja, ich teile deine Meinung, möchte noch was ergänzen, aber Steffen, lies es mal nochmal vor, sicherheitshalber.
Also der Theobald von Bethmann-Hollweg sagt, Deutschland müsse eine so starke Stellung in der Welt erhalten, dass niemand in die Versuchung käme, es anzugreifen.
Also ich finde, das teile deine Meinung. Mir persönlich schmeckt die Aussage nicht. Ich finde, der Ansatz ist aber nicht komplett Käse, bevor du mich jetzt anfängst, mit der Bratpfanne zu verhauen.
Ja, ich hab's ja schon in der Hand.
Ja, lass mich erklären. Also der Theobald von Bethmann-Hollweg hat offensichtlich verstanden, Krieg ist doof. Sprich, wenn Deutschland den Krieg gewonnen hat, wovon man ja als deutscher Reichskanzler ja ausgeht, weil man hat ja entscheidend dafür beigetragen, dass er überhaupt angefangen hat, sollte man ja davon ausgehen, dass man den selber gewinnt. Anders kann man ja nicht da reingehen.
Das wäre jetzt schon doof, wenn nicht.
Macht er sich auf jeden Fall schon mal Gedanken, okay, also Krieg ist doof, doofer Krieg. Jetzt muss ich irgendwie eine Lösung finden, dass nicht der nächste Krieg entsteht. Weil nach dem Krieg gegen Frankreich 1871 haben die Deutschen den Fehler gemacht, gegen den Rat von Bismarck Elsass-Lothringen zu okkupieren. Und dieses Elsass-Lothringen ist so ein Zankapfel für die Franzosen. Die Schulkinder werden darauf trainiert, wir müssen unsere Brüder in Elsass-Lothringen vor den Deutschen befreien. Und da hat man sich keinen Gefallen getan, da man jetzt so einen Feind vor der Haustür hat. Und zu überlegen, okay, wenn wir jetzt einen Frieden schaffen, muss der nachhaltig sein und damit wir nicht wieder einen neuen Krieg haben. Das hat irgendwie keinen Sinn. Das finde ich erstmal eine ziemlich schlaue Idee.
Ja, aber?
Aber die Lösung ist natürlich doof. Falsch. Ja. Problem erkannt, Lösung ungenügend, ja, würde ich sagen.
Da finde ich eher den Weg, den man nach dem Zweiten Weltkrieg eingeschlagen hat, deutlich besser, nämlich mehr auf Kommunikation zu setzen. Und
ja, und auch Marshallplan, ja, ne? Also Aufbau. Nachhaltigen Frieden, wirklich. Ich meine, das haben die aus dem natürlich nicht als Nächstenliebe getan, sondern weil die Kommunisten halt der stärkere Gegner waren.
Ja.
Aber das ist, so löst man halt nachhaltig Konflikte. Ansonsten kommt der gleiche Krieg in irgendeiner Form immer wieder und holt einen ein.
Ja, das, also ich finde diesen Theobald von Hollweg, mag sein, dass er das Problem erkannt hat, aber völlig falsche Problemlösung. Ich finde das völlig größenwahnsinnig. Zu sagen, wir brauchen, also besonders wenn man diesen Krieg jetzt sieht, denn auf die Idee zu kommen, wir brauchen noch mehr Militär,
ja,
halte ich für absolut bescheuert. Das
ist die gleiche Logik der Amerikaner, die reagieren auf Attentaten in Schulen, dass man den Lehrer bewaffnen möchte, weil dann könnten die sich ja verteidigen und dann könnte man diese Attentäter verhindern. Was ich halt sage, Problem erkannt, falsche Lösung.
Eine falsche Lösung, ja.
Aber ist schon mal immerhin, er denkt in die richtige Richtung. Ja. Er kriegt ein Bienchen, der Theobald.
Ja, also auf
Bethmann Hollweg.
Auf seinem Zeugnis würde stehen, er hat sich bemüht.
Er hat sich bemüht. Er ist mal besser, als er hat einfach nur Tische kaputt gehauen.
Ja.
Weil an den Stand war er nämlich auch schon, der Theobald von Bethmann Hollweg. So, jetzt haben wir noch eine spannende Zahl, eine traurige und spannende Zahl gleichzeitig. Und zwar bislang, also Zeitpunkt heute von vor 100 Jahren. Welcher ist heute nochmal, Steffen?
Heute ist der 9.4.2016.
Ja, und zum Stand 9. oder Stand April 1916 haben sich bis jetzt 290.000 Kanadier zum Heer gemeldet. Das finde ich erstmal ziemlich viel, weil es gab vermutlich nicht super viele Kanadier damals. Das ist schon sehr viel. Und davon sind 43.700 gefallen. Das finde ich viel. Also das sind, ist jeder fünfte Soldat ist tot. Und nicht Verluste. Verluste kann ja alles heißen, wie verwundet, Burnout, weiß der Geier. Tot. Sprich, mindestens doppelt so viele sind wirklich schwer verwundet oder haben Schäden bekommen. Das ist viel.
Das ist eine sehr, sehr, sehr große Zahl.
Also 43.700 von 290.000 Kanadier als Grundgesamtheit.
Ja, bis Februar 1916 waren sie. Ja, dann haben wir noch eine andere Meldung bekommen. Und zwar, also nicht wir haben die bekommen, sondern gesehen.
Wir haben die einfach um so ein Konzept auf Vorrat. Quellen sind verlinkt auf unserer Seite. Müssen wir auch immer so sagen, wir verlinken unsere Quellen im Beitrag auf der Seite. Wenn jemand interessiert, wo wir das alles her haben, das sagen wir nicht in der Folge, das wird verlinkt, kann man gerne nachgucken.
Genau. Und die Meldung, die wir hier haben, ist von der Postzeitungsliste der Reichspost für 1916.
Das klingt so deutsch.
Ja.
Postzeitungsliste der Reichspost.
Jedenfalls hat die Zeit der letzten Ausgabe 1915 festgestellt, dass 1255 Zeitungen eingestellt wurden seit der Ausgabe August 1915.
Also mehr von einem Jahr 1255 Zeitungen.
Ja, noch nicht mal. Also es sind massig viele Zeitungen, die seitdem eingestellt wurden.
Weiß man auch seit Kriegsbeginn? Der Krieg geht ja schon länger als ein Jahr.
Ja, seit Kriegsbeginn sind es 3000 Zeitungen und Zeitschriften, die eingestellt wurden.
Hast du eine Idee, warum? Weil also, das ist ja wie heute im Zeitungssterben, kann man ja nennen, im Internet ist der Content umsonst verfügbar. Warum auf ollen Altpapier Geld dafür ausgeben. Das ist ja das Problem der Zeitung. Wobei ich auch sage, okay, Entschuldigung, du bist dran.
Ja, nun hatte man das vor 100 Jahren nicht so mit E-Mails und Online-Redaktionen. Ich kann mir vorstellen, dass viele Leute ja dann zum Heer gegangen sind, an die Front gegangen sind. Das heißt, die haben dann gefehlt in den Redaktionen. Das kann ich mir nur vorstellen. Wir haben selber auch überlegt, was könnte der Grund sein? Wir sind auf keinen richtigen Nenner gekommen. Warum jetzt so viele Zeitungen, die eingestellt wurden? Du hattest noch die Idee.
Wir hatten zwei Theorien. Ne?
Was war deine?
Du sag mal deine.
Naja, dass die meisten Menschen, also die meisten.
Ach, einfach wegen Einzug.
Mitarbeiter in die Front gegangen sind, genau.
Ja. Aber auch da würde man ja vielleicht mit weniger Leuten das irgendwie aufrechterhalten. Nicht sofort kündigen, weiß man nicht. Vor allen Dingen, man könnte ja auch sagen, jetzt im Krieg braucht man gerade, gibt's mehr zu berichten. Meine Theorie ist die, dass die Pressezensur ausgeweitet wurde durch den Krieg, weil es jetzt halt sozusagen Notstand und da mit der Begründung wird auch mehr drauf geachtet, was geschrieben ist und dass das vielleicht aus dem Zeitungssterben halt beiträgt, weiß ich nicht. Es ist wirklich nur unsere private Theorie, wir wissen es wirklich nicht. Wenn jemand das weiß, kann uns das gerne mitteilen.
Ich kann mir noch vorstellen, dass vielleicht die finanziellen Mittel auch weggefallen sind, dass deutlich weniger in Werbung investiert haben.
Es wird auch nicht mal so viel gekauft und verkauft, weil die ganze Industrie von Konsumgüterherstellung auf Militärgüter umgestellt ist, auch weniger Käufer da sind.
Das kann ich mir noch gut vorstellen.
Das hatten wir in der letzten Folge, ne, dass ja der Wehrdienst ist eine nationale Pflicht und kein Unglück, man muss dann mit dem Sold leben, was man halt bekommt. Und ich vermute mal, so mega üppig wird das nicht gewesen sein.
Ja,
und
sich dennoch Zeitungen zu kaufen?
Das ist ich denke mal, wie immer das liebe Geld sagt, mein Gefühl ist der Hauptanteil daran.
Ja, aber wir finden, das ist jetzt eine passende Stelle, um euch mal zwei Links zu empfehlen, die wir in unser Blog reinstellen werden. Und zwar haben wir ja unsere Quellen, sind ja auch Zeitungen und die haben wir einmal, beziehen wir aus der Staatsbibliothek zu Berlin. Und da finden wir zum Beispiel immer das Berliner Tageblatt und die Handelszeitung. Und je nachdem, wenn wir mal in welchen Meldungen lesen, dass in der Zeitung sowieso erwähnt wurde, dass jenes und dieses passiert ist, dann schauen wir da gerne mal nach, ob wir diese Zeitung finden von dem Tag und lesen dann auch die Berichte vor, wie wir es zum Beispiel mal gemacht haben mit der Trabrennbahn. Da habe ich einen Spielbericht gefunden, haben wir auch vertont.
Die Werbung haben wir auch aus.
Die Werbung haben wir auch meistens aus der Zeitung Wiener Bilder.
Ja, die ist herrlich.
Und die Zeitung ist in einem anderen Archiv.
Da gibt es in jeder Ausgabe die Werbung für die Busencreme.
Genau.
Das ist halt der Grund, ist vielleicht einer der Gründe, warum wir uns immer diese Zeitung aussuchen.
Ja, die hat immer sehr lustige Werbung. Und das finden wir aber in der Württembergischen Landesbibliothek Stuttgart. Stellen wir mal rein, da sind noch ein Haufen anderer Zeitungen, nicht nur aus dem Ersten Weltkrieg. Ich habe auch gesehen, da ist eine Zeitung von 1600 irgendwas während des Dreißigjährigen Krieges. Es ist keine Zeitung, wie wir das heutzutage unter einer Zeitung verstehen würden. Das sind eher so handschriftliche Mitschriften. Sehr gut. Manchmal sind auch nur so zwei Ausgaben drin von irgendeiner Zeitung. Also da kann man mal reingucken. Das ist sehr interessant.
Wir verlinken das alles. Also Zeitungen von vor 100 Jahren lesen macht mehr Spaß, als es klingt.
Und da wir gerade davon gesprochen haben, Luis, Wiener Bilder.
Zeitung von vor 100 Jahren, lasst doch die Leute sprechen, die die Zeitung von vor 100 Jahren in ihren Händen halten.
Ja, und vielleicht vorher noch ein bisschen Werbung hören.
Ja, das stimmt, weil wir brauchen auch die neue Hardware muss ja bezahlt werden.
Ja, die muss bezahlt werden mit Werbung von vor 100 Jahren. Wir hören mal rein.
Die beste Gabe sind Kaisers Brustkaramellen mit den drei Tannen. Seit 25 Jahren bewährt bei Husten, Heiserkeit, Katarrh, Verschleimung, Erkältungen. 6100 notarbegläubigte Zeugnisse von Ärzten und Privaten beweisen den sicheren Erfolg. Nur in Paketen zu 20 und 40 Heller, Dose 60 Heller, aber nie offen. Zu haben in Apotheken, Drogerien und wo Plakate sichtbar. Lassen Sie sich nichts anderes aufreden. Kaisers Brustkaramellen mit den drei Tannen gegen Husten. Gastwirte, füllet Fassbier mit IKA-Flaschenfüller ab. Sparsam, rein, hygienisch. Donaufelder Straße 207. Abteilung 31, Preisliste gratis. Eine Uhr als Reklame. Wer eine Uhr umsonst haben will, eine elegante Präzisionsuhr für Herren oder Damen nach Wahl, schreibe sofort an Uhrenhaus, Franz Schmidt, Prag-Weinberge. Bei Blasenleiden und ähnlichen Krankheiten sind Santalin-Kapseln das beste und bewährteste Mittel. Erfolg überraschend, das ohne Berufsstörung angewandt wird. Man verlange stets Santalin-Kapseln aus der Krebsapotheke Wien und weise alles angeblich Bessere streng zurück. Preis 3,50 Kronen.
April 1916. Bei 6 Grad bleibt es heiter bis wolkig.
Ah, schön, Klodwig, dass du da bist.
Ja, hallo Harald. Ich habe dir ein Geschenk mitgebracht.
Ja.
Einen richtig guten Whisky.
Ein Jameson. Das finde ich in Bierfässern gelagert.
Ja, es war ziemlich schwierig. Also irische Ware ist in Berlin ehrlich gesagt Mangelware.
Wie bist du da denn rangekommen?
Verrate ich nicht. Man muss dir nicht alles verraten.
Ja.
Aber ich möchte dir, jemand hat mir noch einen Gefallen geschuldet. Ich habe noch Kontakte aus der Botschaft in Irland.
Irland, ja.
Nee, also zur englischen Botschaft quasi, aber dann zu einem Iren in der englischen Botschaft.
Ja, Irland. Da habe ich gehört, da wird es jetzt demnächst Tumulte geben. Denn da, also irgendwas, ich habe da mit ein paar aus dem vom Deutschen Reich gesprochen.
Ja, Irland gehört ja zu England und
ja.
In Iren passt dieser Zustand nicht. Die wollen ja aus dem Vereinigten Königreich austreten.
Genau, und ich habe gehört, dass die Deutschen da irgendwas probieren im Untergrund. Da brodelt es gerade.
Ja, das passt ja, dass sie quasi den Aufstand im Hinterhof von England anzetteln.
Ich glaube, da hören wir demnächst nochmal was. Also, es würde mich nicht wundern. Ich habe da, der eine Feldmarschall, der war sehr, sehr betrunken.
Ja.
Aber lass uns doch mal mit diesem Whisky anstoßen,
genau,
lieber
weil
Klodwig.
Er ist ein Versöhnungsangebot. Wir haben uns der letzte Folge so ein bisschen angelegt miteinander.
Ja.
Und ich wollte mich, Prost, bei dir entschuldigen, weil ich dir die Feigheit unterstellt habe. Und das war nicht richtig von mir. Weil ich kenne dich, du bist ein mutiger Mensch und du möchtest nicht andere für dich sterben lassen, weil du selber zu feige wärst, wie ich das dir unterstellt habe, sondern hat ideologische Gründe, die ich auch nicht teile, aber respektiere.
Ja.
Und du bist nicht feige. Entschuldigung, ich habe mich in meiner Wortwahl vergriffen. Ich hatte einen schlechten Tag.
Es ist ja auch verständlich, dass man als junger Mensch sich verpflichtet fühlt, sich für das Land einzusetzen. Ja. Wir waren ja alle mal jung und idealisiert.
Ja.
Prost, Klodwig.
Genau. Also, lass es dir schmecken.
Oh.
Und ich.
Oh, der ist sehr, sehr gut, der ist sehr mild.
Das sind besondere Editionen, die haben in Bierfässern den Whisky gereift, die jahrelang als Bierfässer verwendet wurden. Und ein besonderes Aroma. Die Iren, die wissen echt, was man trinkt.
Ach, die Iren, ja, die wissen, was man trinkt.
Ich sag dir eins aus persönlicher Erfahrung, fangen nie an, mit einem Iren Whisky zu trinken.
Nee.
Das ist bis jetzt in meinem Leben immer furchtbar schief gegangen.
Aber du, raues Wetter, milder Whisky. Die Iren, die haben das verstanden.
Aber wenn man erstmal die Schale geknackt hat, sind das gute Freunde.
Ja, ja. Aber erzähl doch mal, Klodwig, du warst jetzt sehr lange, lange in Berlin. Was hast du denn so gemacht seit unserem letzten Telefonat?
Ach, einiges. Ich war unter anderem im Zirkus Busch.
Zirkus Busch, da klingelt was bei mir.
Das ist der in Berlin-Mitte.
Ja, der
zwischen
ist,
Kleiner Präsidentenstraße und Spree.
Ach stimmt, das ist so ein, da sind auch sehr viele Sitzplätze, ne? Das sind irgendwie über 4000 Plätze.
Ja, so ungefähr.
Stimmt, da war ich auch mal.
Das ist der Bekannte halt, weißt du, dieser eine Zirkus in Berlin, den jeder kennt, Zirkus
stimmt.
Busch.
Der ist sensationell. Da war ich, stimmt. Ich war nicht in dem Zirkus, aber ich war in dem Gebäude mal drin. Ich glaube, es war 1908. Da habe ich den Entfesselungskünstler Houdini gesehen. Das war Wahnsinn, das war atemberaubend. Klotig, das war atemberaubend. Ich bin ja da noch mit der Straßenbahn.
Ja, ich möchte aber nochmal sagen, weißt du, wegen England gerade, der britische Premierminister Herbert Asquith, dem ist das bekannt, dass die Iren gerade revoltieren, und der ist zum Papst gefahren, weil der Papst
den irischen Klerus, die Iren sind ja Katholiken und keine Anglikaner wie die Engländer, das hat eine lange Geschichte, und der hätte gern, dass der Papst den irischen Klerus bittet, für die britische Seite Partei zu ergreifen.
Ja, der Papst, der hat ja schon mal versöhnend eingegriffen. Der hat ja auch, ich glaube, letztes Jahr so einige Gefangenenaustausche gemacht.
Ja, der hat zentral organisiert, dass die Gefangenen der Länder, die nicht mehr kriegstauglich sind, also Leute, denen beide Beine fehlen oder so, jetzt mal ganz platt ausgedrückt, dass die miteinander ausgetauscht werden. Was ja doch schon ein positives Zeichen der Menschlichkeit ist.
Das ist sehr, sehr sinnvoll. Da habe ich den Papst auch, das habe ich ihm groß angerechnet, dass er das gemacht hat.
Ich, ehrlich gesagt, habe vor dem Papst nicht viel gehalten. Klar, ist halt so ein schrulliger alter Mann, der in lustigen Klamotten durch die Gegend wackelt.
Oh, sag das nicht zu laut.
Aus meiner Sicht, aber irgendwie Bedeutung hat er nicht. Ja. Aber, wie man sieht, er hat offensichtlich doch so wichtigen Einfluss in Irland, dass mitten im Krieg, im großen Weltkrieg, der britische Premier zum Papst fährt und ihn bittet, den irischen Klerus zu besänftigen. Und er kann auch europaweit einen Gefangenenaustausch initiieren.
Ja.
Also es ist doch gut, dass dieser alte Mann weiter durch die Weltgeschichte wackelt.
Es ist immer noch so eine stützende Säule, auf die man sich gleich verlassen kann.
Wie der öffentliche Nahverkehr.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich hab da was Neues gehört. Da wollte ich dich mal zu fragen, Ludwig. Und zwar bei den Straßenbahnen. Da sollen wohl jetzt auch Frauen die Straßenbahn fahren.
Ja, also die Schaffner und die Fahrer waren früher alle männlich. Und seitdem der Krieg ist, steigt der Frauenanteil bei den Schaffnerinnen. Aber auch bei den Fahrerinnen, das steigt immer mehr. Das ist so alltäglich geworden.
Also Frauen, die Straßenbahnen fahren.
Ja, und ich habe da auch eine persönliche These. Meine persönliche Meinung ist die, dass perverserweise ein Krieg mehr für die Stellung der Frau in der Gesellschaft bewirkt, als 100 Feministinnen, die 3 Jahre lang in den Reichstag laufen.
Also der Krieg ist gut für die Frau. Meinst du das wirklich?
Ist das nicht? Nein, nicht für die Frau, weil der Krieg ist schlecht, weil der Mann im Felde steht und es ihr nicht gut geht. Aber der ist gut für die Stellung der Frau, für die Gleichstellung zwischen Frau und Mann, weil die Gesellschaft braucht die Frauen, um die Männer zu ersetzen, die an der Front sind und fahren jetzt halt Eisenbahn. Und die Frauen können da zeigen, dass sie alles genauso gut können wie die Männer, logischerweise, warum auch nicht. Und deswegen, in der Hinsicht bewirkt der Krieg doch was wirklich Positives.
In der Hinsicht ja, denke ich auch, dass der bewirkt etwas Positives. Aber ich glaube, man sollte das nicht zu hoch stellen. Denn ich glaube, sobald dieser Krieg vorbei ist und die ganzen Männer wiederkommen, dann wird es den Frauen wahrscheinlich von der Stellung her wieder schlechter gehen. Ich habe ja auch gehört, zwar sind die jetzt in den Straßenbahnen die Fahrerinnen, aber in den überregionalen Eisenbahnen, da dürfen immer noch keine Frauen die fahren. Also da sind immer noch Männer Lokomotivführer und ich glaube, das wird sich auch nicht so schnell ändern.
Also ich stelle die These, Krieg sorgt dafür, dass Männer und Frauen gleichberechtigt sind und wesentlich schneller als alle Maßnahmen, die man im Frieden bewirken kann, wirken.
Ja.
Und du sagst, ich überschätze das quasi. Nach dem Krieg wird das Rad einfach zurückgedreht und alles ist so wie früher, weil die Männer wieder ihren etablierten vorherrschenden Stellung in der Gesellschaft einnehmen.
Ja, weil ich glaube,
die sie nun mal leider haben.
Dass während des Krieges einfach nur die Verantwortung übertragen wird von dem Mann auf die Frau. Die muss sich jetzt auf einmal um alles kümmern. Es gab ja auch vorher schon Kriege. Da musste sie auch einspringen und das tun, was der Mann macht. Und dann kam der Mann aber wieder und hat das dann wieder der Frau weggenommen.
Ja. Da bin ich anderer Meinung. Ich denke, Frauen, die werden sich das nicht nehmen lassen.
Ja, mal schauen.
Die haben jetzt einen Job, die haben Verantwortung, die können ihr Leben in die Hand nehmen, nicht mehr vom Ehemann, so abhängig, eigenes Einkommen. Und das werden die sich nicht wegnehmen lassen.
Ja.
Da an der Stelle wird der Krieg auch was bewirken, halt auch aus dem Grund, das ist ja jetzt auch schon abzusehen, es kommt auch nicht jedermann wieder.
Ja, das stimmt. Ich bin noch mal gespannt, wer weiß, vielleicht, wenn der Krieg vorbei ist, sehen wir dann auch noch bei den überregionalen Eisenbahnen dann Fahrerinnen.
Ja, ich habe das mit der Bahn noch angesprochen, weil ich habe dann im kleinen Gespräch zwischen den anderen Bahnfahrern einen sehr lustigen Witz gehört.
Oh ja, sag mal.
Ja, das ist der neueste Witz aus Berlin.
Ja, sag mal.
Halt dich fest. Der feldgraue Rock ist ja freilich das schönste Ehrenkleid der Nation. Aber das genügt nicht. Auch innerlich muss der Mensch feldgrau sein.
Ja, das stimmt.
Das ist so lustig.
Das ist sehr lustig.
Das ist der völlige Wahnsinn.
Das ist, ja, den habe ich noch nicht gehört. Aber das stimmt ja auch. Denn
Prost doch mal hier.
Ich habe Prost, Klotig.
Harald.
Auf die Freundschaft.
Auf den Frieden.
Auf den Frieden.
Warum kann man nicht alle...
Auf die Frauen.
...alle Konflikte mit einer Flasche Whisky lösen?
Ja,
das wäre es.
Wäre deutlich friedlicher.
Aber das ist echt lustig.
Zu Feldgrau fällt mir ein, der König von Bayern, ich glaube, wie heißt der König Ludwig, der Dritte oder so?
Ja,
der hat
Bayern. Jetzt
Bayern.
Wen interessiert Bayern?
Die haben ja ihren König da immer noch.
Die tun immer so unabhängig, aber einfach nur ein Teil Deutschlands, des Deutschen Reiches.
Ja, aber die haben auch eine hohe Meinung vom Papst, glaube ich. Jedenfalls hat der König eine neue Uniformierung von den Soldaten angeordnet und die haben jetzt auch, die hatten ja früher blaue Uniformen und jetzt haben die auch feldgraue Uniformen.
Macht ja Sinn, weil ja. Feldgrau tarnt im Feld.
Ja.
Wie grau wie das Feld. Wenn man im Feld irgendwie im Graben hockt, macht Sinn.
Ja, also sind sie jetzt nicht mehr so zu unterscheiden. Und ja, Feldgrau. Da fällt mir ein, der Hindenburg, ja, der hat jetzt auch vor kurzem seine Jubiläumsfeier gehabt. Der ist jetzt schon, der hat jetzt schon 50-jähriges Dienstjubiläum.
Der Wahnsinn. Der ist schon ein halbes Jahrhundert, läuft, wackelt, dieser Mensch, analog zum Papst, in der preußischen Dienstuniform.
Ja.
Über die Erde. Ein halbes Jahrhundert, 50 Jahre. Der ist ja insgesamt, der ist, wie alt ist der?
Ich glaube, der ist 69
ja,
oder so.
Ja, 69. Ja. Der Wahnsinn. Und das ist,
ich glaube,
der Held der Schlacht von Tannenberg. Und der wird, an vielen deutschen Haushalten gibt es Bilder von Hindenburg und der ist der Held der Nation, weil mehr Erfolge als in Tannenberg oder Bekannte gibt es gerade nicht.
Aber überleg mal, wie alt der schon ist. Ich glaube, so lange wird er das nicht mehr machen. Ja. Wer weiß, der wird wahrscheinlich noch 2 Jahre leben und dann hat sich das auch
ja, der muss
mit noch, dem gegessen.
Das ist echt so in dem Hindenburg. Alter noch so aktiv.
Ja, ja. Der soll mal ruhiger machen, der Hindenburg. Ja.
50-jähriges Dienstjubiläum.
Mann. Naja.
Ja, dann würde ich sagen, widmen wir uns der mit dem Whisky.
Prost, läufig. Auf Hindenburg, würde ich mal sagen.
Auf Hindenburg.
Oder? Nee, auf sowas will man nicht. Auf Frieden, komm, auf Frieden.
Auf das Hindenburg Frieden schließt vielleicht.
Ja, wie auch immer.
Da, machen auf den da. Frieden.
Auf den Frieden.
Auf den Frieden.
Ich werde jetzt noch das Öftere mal anstoßen müssen auf irgendwelchen Feiern. Ich, und zwar, Klotwig, da kannst du mir sicherlich helfen. Und zwar treffe ich mich jetzt mit vielen, die, also ich habe mich auch in der Vergangenheit mit vielen getroffen und die haben immer nur über den Balkan gesprochen. Und ich konnte da immer nicht viel zu sagen, denn mein Wissen ist sehr veraltet. Weißt du, was da Neues passiert im Balkan? Kannst du mir da irgendwas sagen? Ich will am besten beim nächsten Treffen, möchte ich mit Wissen glänzen, möchte ich vielleicht ein bisschen mit Hintergrundinformationen glänzen.
Also du möchtest Leute mit deinem Balkan-Fachwissen
ja, beeindrucken. Ich möchte so ein bisschen so den Balkan-Experten raushängen lassen. Aber ja. Ich bin halt keiner, aber ich weiß, dass du im...
Ich wurde jetzt im Balkan-Experten ernannt, ja. Ja,
genau. Erzähl doch mal, hast du da irgendwas, gibt es da vielleicht was Neues? Ich weiß,
das letzte... Ja, und zwar eine große Neuigkeit, und zwar... Halt dich fest, das ist eine große Neuigkeit. Zwischen dem Deutschen Reich und Rumänien wird ein Außenhandelsabkommen abgeschlossen. Ja, also beide Regierungen tauschen Güter aus, die nicht kriegswichtig sind.
Okay, das ist jetzt die tolle Information, die Wahnsinnsinformation
ja.
Ist das jetzt?
Also der Schuhhersteller. Okay. Kann Schuhe aus Rumänien nach Deutschland verkaufen.
Und aber was, also wie tangiert mich das denn als normaler, etwas besser gestellter Bürger?
Das, so.
Das interessiert mich doch gar nicht, ob ich jetzt...
Verzeihung, ja, das ist ja klar, es ist ja völlig irrelevant, ob Schuhe zwischen Rumänien und Deutschland gehandelt werden. Der Punkt ist der.
Ja.
Rumänien ist noch neutral, die sind nicht im Krieg. Alle anderen Länder und die Griechen, die sind auch noch nicht im Krieg.
Ja, stimmt.
Aber Serbien ist gefallen. Und Bulgarien ist eingetreten,
ja, stimmt,
aus Seiten Bulgarien. Der Mittelmächte, deswegen ist ja auch Serbien gefallen. Und jetzt ist die Frage, was Rumänien macht. Also eigentlich geht man davon aus, dass wahrscheinlich Bulgarien und Rumänien nicht auf die gleiche Seite in den Krieg eintreten werden, weil der eine vom anderen gerne Vorteile erlangen möchte. Und jetzt kämpfen alle anderen Nationen darum, auf welche Seite Rumänien eintritt.
Bulgarien ist zu den Mittelmächten gegangen, oder?
Genau.
Das heißt, alle denken jetzt, dass Rumänien zu der Entente geht.
Nee, denken das nicht. Die sind neutral und keiner weiß es. Das ist meine persönliche Theorie.
Okay.
Weil man geht ja auf die Seite, wie bei einer Auktion, wo man sich den meisten Vorteil verspricht, die am meisten einen garantieren, wenn man halt oft für die kämpft.
Ja, das ist klar.
Nur Rumänien ist neutral. Und die Tendenz in Diplomatenkreisen ist eher alliiert. Und wenn das Deutsche Reich und Rumänien so ein Handelsabkommen abschließen, hat das ein sehr großes politisches Signal. Denn wenn die Rumänen Krieg machen wollen, warum machen sie ein Außenhandelsabkommen?
Das gibt mir zu denken. Das heißt ja, dass sie wahrscheinlich nicht mit den Mittelmächten, gegen die Mittelmächte.
Und es ist tendenziell eine gute Nachricht für die Mittelmächte, für Deutschland, für Österreich, Ungarn, für die Türkei. Weil, wenn die neutral bleiben, ist eher gut für die Mittelmächte, weil die haben den Balkan eigentlich gut in der Hand, seit Bulgarien dabei ist. Und perfekt.
Also könnte ich auf dem nächsten Treffen denn so sagen, wenn jemand über Rumänien spekuliert, dann sage ich, naja.
Da gibt es so ein Außenhandelsabkommen und dann, wenn sie dich angucken, wie mit Fragezeichen in den Gesichtern, dann kannst du die ganze logische Kette nochmal, da kannst du glänzen.
Dann kann ich sagen, dass es eher unwahrscheinlich ist, dass sie zu den Mittelmächten in den Krieg reintreten, aber vielleicht eher neutral bleiben.
Aber mach dich lieber nochmal ein bisschen schlau generell, weil man wird dann schnell zum Experten und Ratgeber und wird nochmal nachgefragt und wenn da nichts kommt, ist immer doof. Ich werde da mal vorsichtig.
Ich lese mir vielleicht noch ein paar Artikel dazu.
Aber darf ich fragen, wen willst du denn da beeindrucken mit deinem Fachwissen?
Ich habe da ein paar Leute kennengelernt auf einem Schloss. Und da wird demnächst ein Ball sein und es ist eine gepflegte Herrenrunde und wir scherzen und lachen und schwelgen in Erinnerungen. Das Übliche. Nicht wahr, mein lieber Ludwig?
Ja.
Aber gut, wie lange?
Mein Leben ist sowas, passiert sowas nicht.
Ja, ich würde sagen, du kannst gerne mitkommen,
ich habe ja solche Kreise nicht. Ich bin ja Arbeiterkind.
Ich würde dich ja gerne, du kannst ja gerne mitkommen. Wann musst du denn wieder zurück?
Aber ich habe ja kein Smoking dafür.
Ja, den würde ich dir vielleicht leihen.
Aber deiner passt mir doch nicht.
Ja, gut, aber ich kann dir einen anfertigen. Weißt du, so viel Geld kann ich auch mal ausgeben, um dir mal einen auszufertigen. Aber die Frage ist, wann musst du denn wieder zurück? Weil das ist am 1. Mai ist der.
Ja, ich muss jetzt bald zurück.
Du musst jetzt bald zurück? Na, okay.
Ja.
Dann, na, wann denn zurück? So, jetzt so, also musst du schon vor dem 1. Mai zurück?
Ja.
Okay, naja. Und wie fährst du denn? Mit Eisenbahn?
Ja, mit der Eisenbahn.
Ich habe gehört, da ist jetzt irgendwie Sommerzeitumstellung. Irgendwie, ich habe gehört, dass man da mit Verspätungen rechnen muss und dass da der ganze Plan
vom, aber warum?
Na, hast du das nicht mitbekommen? Da ist doch...
Ja, die Sommerzeit.
Genau, ja, aber die ganzen Uhren von den Eisenbahnen,
ach so,
die ganzen Fahrpläne,
die müssen neu synchronisiert werden.
Genau, die müssen neu synchronisiert werden, die müssen angeglichen werden. Und das ist noch nicht so ganz gut
geschehen in der Vergangenheit. Das hat sich eingependelt. Danke für den Hinweis. Ich werde mich auf jeden Fall nochmal schlau machen, ob man so pünktlich fährt.
Ja.
Mensch, auf nichts kann man sich mehr verlassen.
Ja, noch nicht mal auf die Deutsche Reichsbahn.
Ja, absolut. Also danke für den Tipp. Ach, muss ich da diesen Sommerzeit-Chaos Bahn fahren.
Ich würde sagen, ich hole nochmal Whisky und dann stoßen wir nochmal an.
Absolut.
Ne? Prost.
Und dann danke für den Tipp und...
Prost, Grundwig.
Prost, Harald.
Und hallo zurück im Jahr 2016. Hier sind nochmal
Luis und Steffen.
Hallo. Wir wollten noch einen kleinen Nachtrag zum Zirkus Busch bringen. Und zwar fand ich, als wir die Folge uns so vorbereitet haben, fand ich das nicht so interessant, dass heute vor 100 Jahren der Zirkus Busch in Berlin war, bis ich am gleichen Tag an einem Zirkus Busch-Plakat vorbeigegangen bin. Also... Es gibt anscheinend heute immer noch in Berlin den Zirkus Busch.
Schon lustig, man liest, vor 100 Jahren gab es einen Zirkus Busch und du läufst am Plakat vorbei, es gibt immer noch einen Zirkus Busch.
Ja.
Und das war der Grund, warum Ludwig in den Zirkus Busch gegangen ist.
Genau. Und da hat tatsächlich denn Houdini 1908 einen Auftritt gehabt und der Zirkus Busch wird nochmal im November 1918 interessant, denn wie wir alle wissen, 9. November 1918, Luis, ein sehr geschichtsträchtiger Moment. Und da wurde dann zum dritten Mal die Deutsche Republik ausgerufen, tatsächlich. Weil da der Arbeiter- und Soldatenrat getagt hat.
Im Zirkus.
Im Zirkusbusch. Naja, das ist ja ein sehr großes Gebäude. Das darf man sich nicht wie so ein Zirkuszelt vorstellen, sondern es ist halt ein massives, großes Gebäude.
Gutes Versammlungsgebäude.
Ja, das gibt's heute nicht mehr, das musst du dann irgendwann weichen an irgendwelchen Bebauungsmaßnahmen und gibt's auch einen kleinen Wikipedia-Artikel, können wir alles verlinken.
Lustig, dass dann in der Republik im Zirkus aufgerufen wird. Das ist einfach eine schöne Geschichte. Ja, und dann bleibt noch der letzte Teil der Folge, das ist der Marius und ich, wie wir über den Film sprechen. Und danach ist die Folge auch, das ist der letzte Gliederungspunkt.
Viel Spaß.
Viel Spaß und alles Gute. Stille Nacht, heilige Nacht.
Luis, was machst du da?
Ich singe.
Lass es.
Echt?
Das ist nicht schön.
Menno. Ja. Naja, Marius, ne? Wir haben wieder einen Film geguckt.
Das ist richtig. Ein Film, den ich damals unbedingt im Kino gucken wollte, das weiß ich noch. Mhm. 2005 kam er ins Kino.
Ist eine französisch, deutsch, britisch, belgisch, rumänisch, norwegische Koproduktion. Also wie der Erste Weltkrieg.
Ja, genau. Aber auf Originalsprache ist der französisch, glaube ich.
Wie heißt der?
Also der heißt Merry Christmas. Als Merry Christmas ist er in Deutschland ins Kino gekommen.
Also mit englischen Titeln in Deutschland?
In Französisch Joyeux Noël, was?
Joyeux Noël?
Ja, wie auch immer. Ich bin kein Franzose.
Wir können weder singen noch Französisch, wahrscheinlich.
Genau. Heißt so viel wie Frohe Weihnachten. Warum er in Deutschland nicht so ins Kino gekommen ist, mir ein Rätsel. Ich hätte das getan, aber...
Frohe Weihnachten klingt irgendwie schöner, finde ich, als Filmtitel, als Merry Christmas. Merry Christmas klingt nach, ich bin in einer Einkaufspassage in Dormagen und kriege eine Merry Christmas-CD geschenkt, als Werbegeschenk.
Von einem Nikolaus in Rot.
Ungefähr so.
Mit Cola-Mütze.
Genau. Worum geht's in den Film, Marius?
Ja, es geht um die Westfront 1914, erster Winter im Krieg. Es ist bitterkalt, die Versorgungslage ist noch nicht ganz so bitter wie später im Krieg. Mhm. Und am Weihnachtsabend, dann spielen alle Lager, und zwar an dieser Stelle sind das Franzosen, Schotten und Deutsche, machen ihre Weihnachtsfeier. Und
wobei die Schotten immer die coolsten sind. Das sind die, die das beste Bier haben und irgendwie immer sehr locker und cool drauf sind.
Ja, aber so wie das in dem Film aussah, hatten die hauptsächlich Whisky und die Deutschen hatten das Bier.
Verdammt, hast du mich erwischt. Aber jedenfalls die Franzosen, die Schotten und die Deutschen hocken halt in ihren Gräben. Es ist scheiße kalt, es ist Weihnachten und irgendwie ist alles doof, weil es hat Krieg und keiner hat Bock da zu sein.
Obwohl, Klapptannenbäume sind schon cool. Zurück zum Thema.
Genau, und die Deutschen haben Klapptannenbäume bekommen.
Ja, die Deutschen haben Klapptannenbäume die sie überall aufstellen, auch auf den Schützengraben.
Das hatten wir in der Folge dazu auch behandelt. Ja, egal, später.
Und die Deutschen hatten einen Opernsänger in ihrem Lager, der dann auf die Weihnachtsmusik, die aus den anderen Lagern kam, mitsingt. Und sie singen dort dann Stille Nacht, Heilige Nacht.
Deswegen habe ich versucht, das zu singen. Das war ein sehr schöner Moment im Film, und zwar der Schotte. Die haben so einen Pfarrer, die Schotten, ne? Und der hat einen Dudelsack und fängt an, Stille Nacht, Heilige Nacht aus seinem Dudelsack zu spielen, richtig?
Genau.
Und dann fängt der Opernsänger an, dazu zu singen. Und rennt ins Niemandsland. Und das finden alle ganz toll. Dann klatscht der eine, dann klatscht der andere. Und dann verbrüdern sich die verfeindeten Nationen für eine Nacht.
Erstmal eine Nacht, genau.
Weihnachten 1914. Sozusagen ein One-Night-Stand.
Und halten gemeinsam eine Messe und tauschen auch Whisky gegen Bier, wie gesagt.
Ja.
Da können dann die Deutschen mal schottischen Bier Whisky probieren.
Ja, und das ist auch historisch so überliefert. Wir hatten das verpodcastet. Das war ja der Winter 1914, die ersten Kriegsweihnachten. Und in der Folge, genau 100 Jahre später, haben wir auch darüber gesprochen.
Ja, kannst bestimmt in die Shownotes reinpacken als Link.
Packen wir noch dazu, ja.
Wunderbar. Was fandst du denn besonders beeindruckend? Also wir erzählen jetzt mal nicht weiter von der Handlung, weil ich finde, der Film ist so eindrucksvoll, dass man den jedem eigentlich empfehlen kann, den zu gucken. Also
jetzt lohnt es sich noch, den zu gucken, den Rest erzählen wir gar nicht. Ich fand den Film gut.
Was halt interessant ist, also ich finde, es ist ein richtiger Weihnachtsfilm für die ganze Familie. Man hat Soldaten, es ist Weihnachten und die singen alle Stille Nacht, Heilige Nacht. Und in den Filmen haben sich alle ganz doll lieb und alle zeigen sich von der menschlichen Seite, auch die Offiziere. Die Bösen sind immer gar nicht da, das sind immer die Generäle, das sind die Bösen, das sind die, die ihre Leute verheizen. Und ich finde, es hat so eine gute Moral, dieser Film, und das kann man auch in der Familie gucken und sich gut fühlen und schön fühlen.
Was findest du denn an Soldaten und Offizieren weihnachtlich?
Na, überhaupt, da ist gar nichts weihnachtlich. Es ist meine persönliche Meinung, aber das ganze Thema ist doch weihnachtlich. Weihnachtlich ist doch über die Besinnlichkeit, über Beisammensein, über Frieden. Und das zeigt, das ist die Handlung dieses Films, weil die vergessen den Krieg um sich rum und lesen gemeinsam die Messe, wobei das wieder Religion ist, bin ich immer so ein bisschen bäh, ich persönlich. Aber ist schon toll. Tauschen Geschenke, tauschen Kippen, tauschen Schokolade. Keiner wird erschossen. Und die haben sich ja sogar so schätzen gelernt, dass dann nach Weihnachten die Deutschen, die Franzosen und Schotten vor einem Artillerieangriff waren und die Feinde einladen, ihren Kram praktisch in Angriff auszusitzen. Und dann sagen dann die Schotten, hey, jetzt kommt unser Angriff, lasst doch alle in unseren Kram gehen. Und dann wird der leere Kram der Deutschen beschossen.
Was ich an dieser Messe auch sehr beeindruckend fand, dass man ja heutzutage immer so ein bisschen vergisst, ist, dass die Messe ja quasi auch eine Einheitssprache für alle ist. Die wurde zu dem Zeitpunkt auf Latein bei den Schotten, bei den Franzosen und bei den Deutschen vorgetragen. Zumindest bei den Katholiken.
Ist ja heute immer noch ein bisschen, weil ich bin kein Katholik. Bist du Katholik?
Ich bin zumindest auf dem Papier Katholik, ja. Ich habe auch mal katholische Messen betrachtet.
Sind die auf Lateinisch?
Nee, eigentlich? Gar nichts. Da ist nichts auf Latein.
Also ich kann dann nur die historische Perspektive und früher war nie immer Lateinisch.
Also meine Ma erzählt das noch von früher, dass sie Messen auf Latein gehört hat, aber ich kenne das nicht. Ich habe nie eine Messe auf Latein gesehen. Ich bin früher auch oft in die Kirche gezwungen worden. Also
der letzte Papst hat doch mal ein Buch auf Lateinisch rausgebracht, das weiß ich noch, hier Benedikt.
Das kann sein.
Ja.
Das will ich nicht beschreiten, weiß ich nicht.
Mhm. Also aber jetzt so viel mein Thema, also schöner Weihnachtsfilm für die Familie. Aus historischen Standpunkten habe ich ein kleines bisschen was zu bemängeln, da kommen wir aber später nochmal dazu. Jetzt, wie fandest du den Film, Marius?
Also ich fand den, also wir haben den ja bei Amazon Prime, also wie gesagt, jeder, der Amazon Prime hat, kann diesen Film gucken. Ich habe gesehen, bei Max Dom ist der jetzt auch drin, nur so als kleine Werbeblock hier. Das Problem war, dass wir den Film auf deutsche Synchronisation geschaut haben, was ein bisschen dem Film schadet, wie ich finde, da hier viel mit den verschiedenen Sprachen hantiert wird.
Mhm.
Die Deutsche können sich zwar eigentlich nicht miteinander verstehen, aber als Zuschauer in der deutschen Situation sprechen irgendwie alle Parteien Deutsch, auch die Briten und die Franzosen, und sie können sich aber nicht verstehen und man
ist ja merkwürdig.
Muss sich dazu denken, dass die sich jetzt nicht verstehen können.
Also da kommt ein Franzose, redet einen Deutschen auf Deutsch an und der Deutsche versteht ihn nicht und antwortet auf Deutsch und der Franzose versteht ihn Deutsch sprechenden Deutschen nicht und antwortet auf Deutsch, dass er den Deutsch sprechenden Deutschen nicht versteht. Das war jetzt, glaube ich, sehr verwirrend, aber es macht halt keinen Spaß so rum.
Ja, genau. Und dann sind dort natürlich in diesem Film einige bekannte Schauspieler. Mein absoluten Hass-Schauspieler Benno Fürmann spielt mit. Ich kann ihn nicht leiden, warum auch immer. Ich finde ihn keinen guten Schauspieler.
Aber er ist ein guter Schauspieler, er ist in dem Sinne, dass er sein Handwerk beherrscht. Du magst ihn nicht, weil er seinen Stil nicht mag, aber ich finde, er beherrscht sein Handwerk. Also ist ein solider Schauspieler. Der hat mal eine Schauspielschule, glaube ich, von innen gesehen und er lebt davon, ist jetzt kein Amateur.
Genau. Dann gibt es in diesem Film auch noch eine weibliche Rolle. Die
Diane Krüger.
Die findest du scharf, ne?
Die sieht ganz gut aus, ja.
Sehr gut. Ja. Finde ich gut.
Ja.
Ansonsten fand ich den Film also von der Handlung, von dem, was ihn mitreißt, sehr gut.
Mhm.
Allerdings von seiner Glaubwürdigkeit. Der Film ist halt, da wird nie geschossen, da stirbt keiner, auch vorher, wenn die Artillerieeinschläge passieren, außer halt in der ersten Szene, da sterben schon welche, aber irgendwie ist er sehr, sehr harmlos. Auch die
deswegen meine ich ja Weihnachtsfilm.
Genau, auch die
Uniform, die sind so sauber.
Die sind sauber, die Gräben sind irgendwie überhaupt nicht dreckig. Es sieht gar nicht so aus, als würden sie da leiden und es sieht auch nicht da aus, als wäre es kalt. Gut, es ist alles über Puderzucker, aber
sieht aus, als würden Erwachsene im Buddelkasten.
Ja, genau. Es ist ein bisschen verharmlost, habe ich so das Gefühl. Auch wenn das irgendwie diese Szene mit dem Kriegseinstellen und der Verbrüderung der einzelnen Leute und auch was danach passiert, eigentlich ziemlich cool darstellt, finde ich. Aber
ja, das, was er machen will, macht der Film sehr gut. Das ist aber auch die Stärke für mich des Films. Man muss die historische Komponente, dass das wirklich alles so stattgefunden hat und die ganzen Einordnungen, das muss man nicht wissen. Der Film steht für sich selber. Man muss gar nicht wissen, man muss gar nicht mal wissen, dass das der Erste Weltkrieg ist. Das ist eigentlich völlig unerheblich. Es geht einfach nur um diesen Moment der Verbrüderung und um diese besinnliche Botschaft. Das ist auch eine Stärke des Films. Deswegen kann man das wirklich jedem vorsetzen und der kann damit was anfangen.
Ja, stimmt. Hätte auch im Koreakrieg passieren können. Nur da wären wahrscheinlich keine Franzosen und keine Schotten gewesen, aber
alle anderen Filme, die wir bis jetzt, über die wir bis jetzt gesprochen hatten, finde ich, sind ohne umfassendes Allgemeinwissen nicht so zugänglich.
Genau, zugänglich war der Film absolut. Also es ist, ich sag mal, wesentlich einfacher zu fassen und zu sehen und zu gucken.
Sag mal deine Wertung.
Also ich finde, vom Seherischen fand ich einen, auf jeden Fall eine, würde ich 3,5 Punkte von 5 geben. Nicht ganz perfekt, weil ich finde, er hat so irgendwo seine Schwierigkeiten gerade, weil ich habe ihn ja auch in dieser unsäglichen Synchronisation gesehen. Das muss ich natürlich mitbewerten.
Sehe ich auch so. Also 3,5. Und mit der richtigen Synchro wären es 4.
Mit der richtigen Synchro wären es 4. Wobei ich das nicht beurteilen kann, weil ich die nicht kenne.
Und mit der V100-Wertung?
Von der V100-Wertung würde ich dem vielleicht 1,5 Punkte bis 2 geben, weil es hat schon so ein paar historische Fakten, aber nicht von der Dreckigkeit und von der Brutalität des Krieges, sondern eher so Hintergrundinformationen wie zum Beispiel das Postkarten verschicken durch das Rote Kreuz oder es werden auch so Anspielungen auf Tannenberg gemacht und Ostfront und ein bisschen geografische Einordnung und man hat schon so ein paar Informationen, die historisch korrekt sind. Auch das ganze Thema, das passiert ja alles, die Daten sind ja korrekt.
Ich würde ihn sogar nur einen Stern geben. Also der Hintergrund ist zwar schon historisch korrekt, aber die ganzen Details sind nicht liebevoll ausgearbeitet. Also das merkt man, historisch hat der Film nicht seinen Schwerpunkt gesetzt. Die wollten halt eine schöne Liebesgeschichte mit dieser Besinnlichkeit erzählen und da hat sich das angeboten. Aber die haben da das Thema für mich nicht genügend ernst genommen. Das ist überhaupt nicht schlimm, weil die Zielgruppe ist eine ganz andere für den Film als wir beide, würde ich mal vermuten.
Genau, ich finde auch diese Frau.
Von daher ist es ein guter Film, aber nur 1 von 5 Sternen aus der 100-Perspektive.
Genau, ich finde halt diese eine Frauenrolle an der Front im Graben irgendwie bisschen deplatziert.
Die dänische Opernsängerin läuft da immer die ganze Zeit im Graben rum, mal ganz ehrlich, und rennt da ins Niemandsland durch die Gegend und es wirkt halt alles dadurch ein bisschen konstruiert, weil man halt dadurch ist es aber wieder zugänglich, weil eine weibliche Figur in dem Film mitspielt, als wären nur Männer. Das ist halt auch irgendwie doof. Ist ja auch gut, dass eine Frau einen wichtigen Part im Film einnimmt. Aber dadurch muss man die Verhundertwertung aus meiner Sicht runtersetzen.
Ja. Da hast du auch recht.
Ja, und dann als nächsten Film, was gucken wir da, Marius?
Wir wollen einen Film schauen, der in der Wüste spielt, bei einem Typen, der ganz am Schluss beim Motorradunfall stirbt und der Film geht sehr lange.
Wie lange denn? Irgendwie 3,5, 4 Stunden oder
so? Fast 4 Stunden.
Da haben wir echt zu gucken. Aber ich freue mich jetzt schon, weil ich habe ihn tatsächlich noch nie gesehen und das ärgert mich.
Er soll auf jeden Fall toll sein. Ich habe ihn mal gesehen, es ist sehr lange her und ich habe eigentlich ganz gute Erinnerungen daran.
Ja, aber wir gucken ihn nochmal. Schön 4 Stunden an deinen Fernseher, der in 3 Meter Höhe gefühlt an der Wand hängt.
Ja, sehr gut. Da haben wir auf jeden Fall eine Genickstarre danach.
Ja, ich habe keinen Fernseher, von daher muss ich ruhig bleiben.
Wir können auch im Stehen gucken.
Das geht auch. Ne?
Gucken wir im Stehen.
Nee, oder wir holen das Laufband und dann laufen wir, dann bleibt man fit dabei.
Auch gut, dann haben wir mal dicke Muskeln.
Ja, absolut. Na dann, freue mich schon. Bis zum nächsten Mal, Marius.
Bis zum nächsten Mal.